Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Mein Name ist Sebastian, das ist Folge 442 und wir sind immer noch ja im Gespräch, es sind nur ein paar Wochen oder ich glaube ein, zwei Wochen später, mit Christoph Müller, dem Leiter des NLZ. Hallo Christoph, nochmal.
Ja, hallo Sebastian, danke nochmal für die Einladung und für den weiteren Teil.
Genau, wir haben noch so ein paar Themenblöcke, zu den Themen sind wir nicht ganz gekommen. Und das erste Thema, wo ich nochmal drauf eingehen wollte, weil ich finde, wir haben das Thema zwar immer mal wieder geschliffen in dieser Reihe, aber vielleicht hast du da noch eine andere Sicht drauf, und zwar auf das Thema Schule und oder Schulen und Kooperation. Man könnte das Internat ja auch da noch mit reinnehmen. Die erste Frage war, wie hat sich denn die Zusammenarbeit mit den Schulen über die, aus deiner Sicht auch, vor allem weil du ja auch als Lehrer da vielleicht nochmal einen ganz speziellen Blick drauf hast, wie hat sich die Zusammenarbeit über die Jahre aus deiner Sicht entwickelt?
Es hat sich deutlich professionalisiert, wie in vielen anderen Bereichen auch. Wenn ich zurückblicke, hatten wir auch gerade zum Start eine Situation, in der die pädagogische Leitung mit einer anderen Stelle, mit einem anderen Bereich verknüpft war. Und insofern war natürlich das Zentrale, die individuellen Lösungen so für einzelne Spieler, Schüler in dem Fall zu finden, Spieler und Schüler zu finden, gar nicht im Detail möglich. Und heute haben wir wirklich belastbare Strukturen und auch zentrale Ansprechpartner, sodass Schule, Verein, Elternhaus auch an einem Strang ziehen können. Und das ist natürlich enorm wichtig, weil schlicht die Anforderung gepaart zwischen Schule, Hochleistungssport und auch den sonstigen Themen, die im sozialen, familiären Bereich aufkommen, für Spieler dann doch sehr hoch sind.
Wenn ich mache mal so anekdotische Evidenz, oder wie nennt man das? Also andersrum. Ich bin ja auf die Lise Meitner Realschule gegangen und danach auf das Gördler. So, und Abitur habe ich 2014 gemacht. Jetzt wissen wieder viele Leute vieles über mich, aber es ist mir in dem Fall, will ich darauf hinaus, was ich da zu diesem Zeitpunkt so um die 2009, 2010, 2011 so mitbekommen habe, gerade auf der Lise Meitner, die glaube ich ja nach wie vor eine Partnerschule ist und die natürlich aufgrund der Nähe zum Nachwuchsleistungszentrum da sicherlich ja auch für die Anfänge prädestiniert gewesen ist. Da habe ich das erlebt, dass damals der Herr von Bülow, hieß er glaube ich, sehr viel Energie da reingesteckt hat in diese Zusammenarbeit mit dem SCP, und weil du gerade von der Professionalisierung gesprochen hast, lass uns mal, also meine Anfänge sind, da tauchen dann auf einmal irgendwelche Schüler, die beim SCP auch spielen, bei uns in der Schule auf oder sind aufgetaucht und dachten alle so, hey, der ist doch vom SCP und ne, also das waren so die Anfänge, die ich mitbekommen habe. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Was, ich weiß nicht, ob du zu der Zeit auch in den mit den Themen, du warst ja selber auf dem Gördler im Referendariat, glaube ich, tätig, wenn ich mich richtig erinnere. Beschreib mal so diese Zeit und dann können wir vielleicht so ein bisschen besser noch verstehen, was mit Professionalisierung gemeint ist im Austausch mit den Schulen.
Ja, Volker von Bülow ist natürlich eine ganz wichtige Person in diesem Prozess, denn Volker war im Endeffekt ein Pionier, wenn es darum ging, Schule und Leistungssport zu verbinden. Er hat neben seiner Lehrertätigkeit auch das Internat geleitet, das Sportinternat geleitet und war mit der Lise Meitner Schule die sowohl Sportschule NRW als auch Eliteschule des Fußballs ist. Natürlich ein zentraler Baustein für all das, was sich nach und nach dann auf ein deutlich höheres Niveau bis hin zur Professionalisierung entwickeln konnte. Wenngleich Volker natürlich extrem viel zu tun hatte und da, wie gesagt, noch nicht im Detail arbeiten konnte. Nichtsdestotrotz, wir reden wieder über einen Menschen, der sich unfassbar engagiert hat und der ganz, ganz wertvoll war, vor allem für diejenigen, die dann ins Internat auch gezogen sind, raus aus der Heimat, weg von den Eltern, natürlich ein ganz anderes Setting auf einmal hatten. Und da war schon klar, dass wir in diesem Bereich uns einfach immer weiter besser aufstellen müssen im Sinne der Jungs. Denn wenn man sich so einen Wochenplan anguckt, wie du eben schon sagtest, die sind natürlich vom Grundsatz erstmal als Schüler gesetzt. oder die die Woche ist von dem Stundenplan bestimmt. Und gleichzeitig hast du natürlich 4 bis 5, wenn nicht 6 Trainingseinheiten plus das Spiel am Wochenende, sodass drumherum wenig Zeit bleibt und insgesamt sich einfach ein längerer Tag ergibt, als ein normaler Arbeitnehmer hat. Und insofern waren das ganz wichtige Anfänge, wo Volker gerade auch immer wieder den Blick hatte, wie geht's den Jungs mit dieser Situation und was können wir tun, um da unterstützen, uns zu begleiten. Die Anfänge waren sicherlich eher davon geprägt, dass wir nicht sehr weit planen konnten, sondern vielmehr kurzfristige Entscheidungen treffen mussten. Das Sportinternat war auch infrastrukturell noch nicht so ausgebaut, beispielsweise, dass wir sagen konnten, okay, da kommst du in eine Umgebung, in der du dich auf jeden Fall wohlfühlst. Wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, wie sich Spieler, die in Paderborn angekommen sind, dann auch noch erstmal zurechtfinden mussten. Die brauchen Unterstützung bei den alltäglichen Dingen des Lebens, vollkommen normal. Und insofern ja, haben wir da einen Ausgangspunkt gehabt, von dem wir uns bis heute, wie ich es eben sagte, aus unserer Sicht ja, professionalisiert haben. Vor allem, weil wir Zuständigkeiten mit hauptamtlichen Stellen geschaffen haben. Vor allem, weil wir aber auch an den Schulen selber nochmal einen anderen Zugang haben über feste Ansprechpartner und die Schulen selber Strukturen entwickelt haben, wenn es zum Beispiel um Freistellungen geht, dass wir da sehr transparent agieren, wenn Schüler beim Unterricht fehlen, wie der auch nachgeholt wird oder nachgeführt wird. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich 2019 vor allem mit dem Gewinn von Anne Thyssen sehr viel Expertise aufbauen können und ja, auch wirklich viele Impulse von ihr in diesem Bereich erhalten, sodass die Arbeit da kontinuierlich weiterentwickelt werden konnte und auch kontinuierlich weiterentwickelt wird.
Ja, das finde ich wieder also sehr interessant, wie auch da ja so ein persönliches Engagement jetzt eben, wie gesagt, Volker von Bülow ist mir halt ein Begriff, weil ich auf der Schule war, aber da gibt es sicherlich auch noch weitere Personen, die da aktiv sind. Aber auch das ist ja wieder aus einer persönlichen Motivation, Einsatzbereitschaft für ein Thema hier. Ich weiß nicht, in welcher Verbindung er zu dem SCP zu der Zeit stand. Also er war ja sicherlich nicht Angestellter beim SCP. Also sehr viel Eigenmotivation, Engagement und dass man das jetzt in so eine Professionalisierung überführen konnte, ist ja der Wahnsinn. Wie viele Partnerschulen gab es, sag ich mal, in Anfang der 10er Jahre und wie viel gibt es heute?
Ursprünglich startete es mit der Lise-Meitner Realschule. Wir haben dann natürlich auch relativ früh das Reißmann-Gymnasium dazu gewonnen, ebenfalls als NRW-Sportschule und Eliteschule des Fußballs. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit mit weiteren Schulen wie Berufskollegs, also ich will jetzt keinen nennen oder keinen vergessen, deswegen nenne ich einfach mal die Schulformen. Wir haben darauf geachtet, dass wir Berufskollegs und auch Gesamtschulen dazu bekommen, um möglichst viele Bildungswege einfach aufzutun. Wir haben und vor allem Anne darauf geachtet, dass wir da auch Kooperationsvereinbarungen mittlerweile unterschrieben haben. Das heißt, ein klares Commitment eben ja, erreichen zu der gemeinsamen Förderung von Schullaufbahn und Leistungssportentwicklung. So dass wir da in dieser dualen Karriere wirklich Fortschritte gemacht haben. Denn die Schulen sind gerade auch durch Annes Tun, durch Annes Information, durch diese Transparenz, die mittlerweile entwickelt wurde, und dann die Ansprechpartner, die Schulen noch bereitgestellt haben, viel, viel mehr im Thema, warum zum Beispiel es günstig ist, am Montag jetzt nicht die Klassenarbeit oder die Klausur anzusetzen, wenn am Wochenende die Reise nach Berlin anstand und auch die Rückkehr spät am Sonntagabend beispielsweise stattgefunden hat, als banales Beispiel. Und insofern ja, gab es und gibt es auch weiterhin großes Interesse bei uns als Verein, als Organisation insgesamt, diese Kooperation als elementar zu gewichten und damit auch für die Zukunft der Spieler vor allem aber auch der Schüler natürlich die besten Voraussetzungen zu schaffen. Wir haben ja bis im Endeffekt zu U19 in der Regel alle als Schüler gleichzeitig ja, vor Ort und nicht nur als Fußballer. Insofern ja, brauchen wir eine klare Entwicklungsperspektive und ja, gucken uns natürlich auch ja, diese sehr genau an, wie wir das schulisch-beruflich am besten in die Zukunft führen können.
Dann verweise ich an der Stelle, das hast du jetzt ja auch schon indirekt getan, nochmal auf die Folge mit Dr. Anne Thyssen, weil
Ja.
da prägend aus der Folge finde ich vor allem die Erkenntnisse, ja, wie gut dieser Kontakt zwischen, also von dem, was du gerade beschrieben hast, ne, zwischen den Schulen und also und auch aber auch die Anforderung, das kommt, glaube ich, in der Folge am besten rüber, die Anforderung an die Menschen, die hier in das Nachwuchsleistungszentrum ins Internat kommen, was so Entbehrungen angeht im Sinne von Freizeit und genau, also das kommt in der Folge sehr gut rüber und da reden wir auch ein bisschen über ja, ihren Arbeitsalltag und ihre Aufgaben.
Es lohnt sich auf jeden Fall, also unbedingt diesbezüglich da nochmal reinladen. Das passt sehr
Genau.
gut.
Okay, dann zu einem anderen Thema nochmal, und zwar zu dem Thema, was auch in der Reihe, glaube ich, super deutlich rüberkam, ist Spielminuten sind so das, also die Folge mit Isan hat das auch wieder gespiegelt, Thomas Bertels hat das auch, also stand sehr im Fokus der Gespräche. Möglichst viele Spielminuten ist für junge Spieler eben genau das, was die sportliche Entwicklung angeht, das Entscheidende. Und genau, da gab es so ein. Also, du hast zu dem Thema dich ja auch manchmal öffentlich geäußert und eben deutlich mehr Wettkampfspiele für den Nachwuchs gefordert. Was wäre denn, also wie viele, also wo kommt das Ganze her und wie viele Minuten, wie viele Spiele braucht denn ein Spieler? Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, auch was das Ganze blockiert aktuell.
Auch da geht es um grundsätzliche Überzeugung, dass wir unseren Talenten möglichst viel qualitativ hochwertiges Training und auch möglichst viele Wettkampfminuten auf höchstem Niveau ermöglichen wollen, weil einfach vor dem Hintergrund der Analysen der Verläufe von Karrieren klar wird, dass gerade viele Wettkampfminuten und das natürlich möglichst auf hohem Niveau extrem an der Entwicklungsgeschwindigkeit auch schrauben können und dass grundsätzlich durch viele Fußballaktionen natürlich die individuelle Qualität in der Regel erhöht wird. Also insofern geht es da um Prinzipien. Wir haben natürlich mit gewissen Role Models oder durch gewisse Role Models Analysen betrieben, sind da durchaus mal auf 2500 Minuten gekommen, die es so im Jahr sein sollten, an Wettkampfminuten,
Welche Role
an
Models nimmt man
Spielen.
da? Also Spieler, die es geschafft haben, in die Bundesliga zu kommen, oder was schaut man sich da an?
Ja, wir haben ja erfreulicherweise interne Beispiele, die wie Luis Engels vom jüngsten Jahrgang bis eben zu den Profis durchgelaufen sind, wenngleich man auch immer realistisch natürlich auf die Menge gucken muss, die dann analysiert wird. Und deswegen spreche ich auch hier wieder nicht in den absoluten Aussagen, dass das jetzt die absolute Benchmark ist. Aber es sind natürlich Hinweise darauf, wie die Wahrscheinlichkeiten verteilt sind und worauf wir natürlich im Wesentlichen achten sollten, wenn wir entsprechend begleiten und unterstützen. Heißt das für uns, so viele Voraussetzungen für Wettkampfminuten zu schaffen, wie es irgendwie geht. Und das möglichst vom Jüngsten bis in den ältesten Bereich. Und da spielen natürlich dann auch die Ligenstrukturen, die Rahmenterminkalender und alles, was über die Verbände vorgegeben wird, mitunter eine wesentliche Rolle. Und in der Zusammenarbeit braucht es natürlich dann auch ja, vor allem auf lange Strecke eine gute kooperative Einstellung, dass man ja so oder dass man, sobald man erkennt, dass Themen nicht zum erfolgreichen Ausbilden beitragen, schlicht und ergreifend geändert und angepasst werden.
Jetzt ist das ja so ein bisschen paradox, weil ja gerade bei den Profi, also in der Bundesliga und Co., jetzt auch durch so eine WM und was weiß ich, Champions League, Nations League, ja eher so man im Profibereich davon spricht, dass die Belastung an Wettkampfspielen und Wettkämpfen sehr hoch ist. Deswegen erscheint das vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, dass man sagt, im Nachwuchsbereich ist es zu niedrig. Ist denn irgendwas weggefallen, was vielleicht vorher da war? Oder also ich.
Es geht weiterhin um Grundsätze. Also es heißt nicht, dass automatisch bei allen Spielern zu wenig Wettkampfminuten da sind. Aber wenn man und das die Verantwortung tragen wir auch als Teil des großen Ganzen. Wenn man insgesamt auf die Ausbildungsergebnisse guckt, wie viele professionelle Fußballspieler der deutschen Fußballausbildung an sich entspringen, dann haben wir ja, einfach den geringsten Output im Verhältnis zu den Top-Ligen oder zu den Top-Ländern. Und natürlich ist es da auch verpflichtend, sich umzugucken, warum ist das so und was machen andere Länder, andere Ligen, andere Verbände anders.
Also die haben mehr einfach konkret mehr Spiele, mehr Pokalspiele, mehr, die Ligen sind größer oder was machen die anders?
Ja, als Beispiel, weil der Übergangsbereich natürlich aktuell mehr denn je im Fokus steht, gibt es in den spanischen Ligen oder auch in den portugiesischen Ligen durchaus auch mal neben der zweiten eine dritte Mannschaft. Das heißt, dieses Ziel, jemanden frühestmöglich an den Seniorenfußball heranzuführen, gelingt dadurch natürlich faktisch besser. Und dementsprechend werden die verschiedenen Hebel in Bewegung gesetzt, die eben Entwicklungsgeschwindigkeit beschleunigen und auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand durchweg höherklassig Fußball spielt, im besten Fall dann professionell Fußball spielt. Und so lassen sich bei eben den Analysen verschiedene Merkmale feststellen, an denen wir uns natürlich auch orientieren sollten und auch müssen, um eben diesen Output an mehr professionellen Fußballspielern über die eigene Fußballausbildung zu erhöhen.
Okay, das heißt, ist dann, das ist vielleicht eine gute Anschlussfrage, diese Bundesliga Talent Series, die wir auch in der Folge mit Eihan in der zweiten Folge schon mal erwähnt hatten, wo ich ja verstanden habe, dass es so ein bisschen frei gestaltbar ist, wie viele Spiele man macht und naja, am Ende eine Quote entscheidet, also eine Quote im Siegquote oder Punktequote entscheidet, wer gewonnen hat, in Anführungsstrichen, man aber, glaube ich, relativ frei ist, welche Spieler man dort aufstellen kann. Als Kurzsummary, vielleicht für die Bundesliga Talent Series nicht kennen. Da ist der SDP dabei. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Wir begrüßen diese Möglichkeit der Wettkampfpraxis ausdrücklich. Ob es dann final der Wettbewerb ist, so wie er aktuell oder wie er dann in dieser Saison durchgeführt ist, wird man sehen. Das wird auch wieder eine Analyse im Anschluss zeigen. Gleichwohl möchte ich auch nochmal betonen, wir sind grundsätzlich für diese Reform auch der Nachwuchsligen, was jetzt in den letzten Jahren die A-Junioren- und B-Junioren-Bundesligen ersetzt hat, weil es schlicht und ergreifend vom Ausgangspunkt her mehr Möglichkeiten gibt, entsprechend erfolgreich auszubilden. Und die Talent Series ist ein weiterer Schritt, gerade wie eben beschrieben im Übergangsbereich, Möglichkeiten zu schaffen, dass möglichst alle Spieler, die vielleicht auch am Wochenende in den jeweiligen Ligen, in den jeweiligen Mannschaften U21 und U19, U17 nicht zum Einsatz gekommen sind, da nochmal die Wettkampfminuten bekommen. Und insofern ist es vom Ausgangspunkt, wie ich es eben erwähnt habe, aus unserer Sicht richtig, diese Möglichkeit zu schaffen. Und wir werden jetzt in der Durchführung und in der Umsetzung sicherlich feststellen, ebenso wie bei der Nachwuchsliga, inwiefern schon optimale Rahmenbedingungen herrschen und diese Anzahl der Wettkampfminuten erreicht wird oder eben weitere Verbesserungen dann auch hier sinnvoll sind.
Was jetzt bei dem Themenblock und bei dem vorherigen ja auch schon ganz gut rauskam, ist, Stichwort, wir haben uns Role Models angeguckt, Datenanalyse gemacht. Das Thema Daten scheint ja wirklich sehr prominent zu sein. Zumindest jetzt aus dem aktuellen Gespräch ergibt sich das. Und da kann ich mal eine Zuschauerfrage einschieben, die nämlich lautet, welche Rolle spielen Daten und Datenauswertung heute im Zeitalter der KI? Gut, das Thema KI und Daten kann man ja zusammen sehen, kann ja sicherlich helfen, aber es sind zwei verschiedene Themen. Ich meine, Daten zu erheben und Daten zu interpretieren und zu nutzen, ja, wir sind zwei Paar Schuhe, aber genau, wie sieht das? Also, ich habe ja schon gehört, ihr geht da ja sehr, also ihr nutzt die Daten, die ihr habt in der Vergangenheit. Was, Ja, wie kann man sich das jetzt so als Laie von außen vorstellen? Was wird alles erhoben, jeder Schritt und Tritt, den man macht? Oder was wird überhaupt an Daten erhoben? Nehmen uns da vielleicht mal kurz mit.
Im Lizenzbereich ist es natürlich nochmal anders zu sehen im Verhältnis zum Übergangsnachwuchsbereich. Im Lizenzbereich sind massenhaft Daten pro Spiel und auch pro Training vorhanden, die gefiltert werden, wo die wesentlichen Komponenten dann an den jeweiligen Zuständigen geliefert werden. Das geht von den physischen Komponenten über natürlich dann auch Anzahl von Pässen, Ballkontakten, Pressingsituationen und so weiter. Im Nachwuchsbereich versuchen wir natürlich Vergleichbarkeit herzustellen, eine Objektivierung eben durch wesentliche Parameter, unter anderem indem wir gerade im läuferischen Bereich, also im physischen Bereich tracken, was im jeweiligen Training oder Spiel passiert ist. Und Daten lassen sich natürlich auch gerade im Moment vor allem bis zu 17 mittlerweile ja, in nahezu allen Top-Ligen erheben. Das heißt, wir können da auch analysieren und gehen da auch mit Datenbanken ja, seit längerer Zeit natürlich schon um, wegen einfach zentralen Punkten, die wir im Spiel sehen weiterhin oder die wir sehen wollen. Und Daten können einerseits erste Impulse liefern, um sich vielleicht einen Spieler mal näher anzugucken im Scouting. Daten können aber auch einen zum Beispiel bestätigen, indem man ein Spiel analysiert und glaubt, da war ein Muster, was uns erfolgreich hat sein lassen oder eben das Spiel hat vielleicht verlieren lassen. Insofern sind Daten schon mit oder in der Wichtigkeit gewachsen. Gleichwohl liefern sie einen Impuls von mehreren, um dann nachher ja, lösungsorientiert eben im Trainerteam oder auf Leitungsebene über Schwerpunkte zu diskutieren, wo am Ende des Tages in der Regel oder am besten das zentralste und das gewichtigste Argument dann eine Rolle spielen sollte. Daten alleine und auch die Interpretation von den vielen Daten sind nicht die alleinige Lösung.
Du hast ja eben oder in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir beim Thema Scouting, da kommen wir jetzt auch gleich drauf, da geht es schnell in den Bieterkampf, wenn andere Vereine mitbieten und ja, vor allem das Thema lokaler und regionaler Jahrgang hat oft nicht die Qualität vielleicht auch, also einzelne Personen vielleicht schon, aber in Gänze, um auf dem Level mitzuspielen, wo sich der SCP befindet. Jetzt komme ich nochmal gerade zurück auf das Thema Daten. Inwiefern kann denn bei so einem Scouting, gerade wenn man vielleicht auch nicht immer vor Ort sein kann, aber Daten bekommt, ist das Thema KI, spielt das da irgendwo eine Rolle beim Thema Scouting oder in anderen Bereichen? Also, weil KI kann ja schon relativ stark bei der Interpretation von vorhandenen Daten helfen.
KI spielt durchaus eine Rolle. Ich finde, wie du vorab der Erst- oder der Frage erwähnt hast, Daten und KI, das sind schon zwei unterschiedliche Themen. Aber natürlich kann KI in gewissen Prozessen helfen, Dinge zusammenzufassen oder da einen ersten Impuls, wie ich eben sagte, zu setzen, indem man etwas rausfiltert, wo man Regler anstellt und wo man zum Beispiel sagt, ich möchte in dem und dem Rahmen unter den und den Prinzipien etwas wissen, dann kann die KI sicherlich schon mal im ersten Schritt eine Unterstützung sein. Wenngleich, gerade weil wir immer wieder über Menschen sprechen, die Fußball spielen, das weiterhin insgesamt als ersten Impuls sehen und zum Beispiel im Scouting die Daten und auch die KI-Auswertung diesen durchaus setzen können. Gleichwohl ist mindestens die Videosichtung und wenn es dann auch soweit kommt, die persönliche, die Live-Sichtung zentral, um dann auch ja, mehr zu erfahren und auch einfach so viel zu wissen, dass man da eine gute Entscheidung treffen kann.
Und dann noch, vielleicht, wir haben jetzt ja auch, also um das Thema Daten abzuschließen, also werden denn Daten erhoben, die ich sag mal, Laufdaten hast du ja eben gesagt, oder verschiedene Daten, auch zum Scouting, aber ich meine, ich track meine Ernährung zum Beispiel auch mit einer App, wo ich immer mein Essen fotografieren kann, dann sagt er mir so und so viel Kalorien. Ist das Datenthema auf das rein Sportliche begrenzt oder setzt ihr das auch, oder wird das auch vorausgesetzt, dass man das in anderen Bereichen ansetzt?
Vorausgesetzt wird es nicht in jedem Bereich. Wir tracken zum Beispiel in der U21 und in der U19 jedes Training mittlerweile, weil wir aber auch sukzessive das technische Gerät dafür uns gekauft haben. Und das sind ja auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die man, wie wir auch in der letzten Folge besprochen haben, herstellen muss und wo wir gesund wachsen wollen. Gleichwohl spielt die individuelle Betrachtung von Ernährung, Schlaf, Regeneration, die ja über sämtliche Tracker-Apps oder Möglichkeiten mittlerweile auch Privatpersonen sehr kurzen Wege zur Verfügung stehen, insofern eine Rolle, als dass das wesentliche Komponenten sind, um sich in eine bestmögliche Verfassung zu bringen. Und da gilt es dann natürlich in den Einzelgesprächen, ja, auch rauszufinden, inwiefern man da vielleicht noch Prozente rauskitzeln kann oder noch nicht oder Prozente vielleicht vernachlässigt hat. Das kann durchaus passieren. Und auch wenn sie nicht vorausgesetzt sind, ist es natürlich dann im Idealfall so, dass wir gemeinsam mit dem Spieler darauf kommen, wo liegen denn noch Potenziale und dass wir die heben können.
Also eigentlich als Unterstützung gesehen, so gesehen, zur Selbstoptimierung, wenn man so möchte. Oder
Ja,
als Ratgeber,
klar,
Hilfe.
es gibt da natürlich auch wieder die Differenzierung zwischen einem sehr jungen Nachwuchsspieler, wo diese Themen der individuellen, der Ernährung, der Regeneration, des Schlafes beispielsweise noch nicht so präsent und auch noch nicht in der Tiefe sein können. Bei einem Spieler, der schon länger bei uns ist und der auch über die diversen Experten, die wir ja in den verschiedenen Bereichen natürlich mit den Spielern in den Kontakt bringen, immer wieder und häufiger darauf hingewiesen wird, dass die Komponenten wichtig sind für eine gesunde Entwicklung und auch für eine Leistungsoptimierung. Da werden natürlich dann auch im Elternmanagement, auch Elternabenden Hinweise gegeben und da beginnt natürlich dann auch die Kommunikation über diese Themen intensiv, wenngleich das auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird, weil nicht jeder die identischen Voraussetzungen hat, was dann die Umsetzung angeht.
Genau, kommen wir dann nochmal zurück, weg von den Daten, hin wieder zu den Menschen. Zum Thema, ja, ich habe es eben schon erwähnt, du hast in der letzten Folge, zum Ende der Folge erwähnt, dass wir ja vielleicht in dem Bieterkampf mit Dortmund Schalke oder ja, Dortmund Bayern vor allem so natürlich unterlegen sind, in finanzieller Hinsicht auch. Weil wer sind denn so die realen Konkurrenten im Umkreis, wenn es um das Thema Talente geht? Ich erinnere mich, dass haben wir im Padercast oft kritisiert, dass ich glaube, Bielefeld bis fast an die Kreisgrenzen von Paderborn oder sogar in die Kreisgrenzen hinaus irgendwelche Kooperationen auch hat, um Talente anzuwerben. Wer ist das? Ist das Arminia? Ist das Verl? Oder ist das eigentlich alles so harmonisch sich ergänzend? Würd mich mal interessieren.
Ja, dieser Wettbewerb gehört natürlich zu unserem Alltag. Also da gehört Bielefeld als NLZ und natürlich auch aufgrund der gewachsenen Historie in erster Linie zu. Trotz dessen sind wir gerade mit Arminia, also wir kennen uns untereinander, die handelnden Personen kennen sich seit langer Zeit, haben teilweise früher noch die Klingen auf dem Platz gegeneinander gekreuzt und insofern diskutieren wir natürlich jeder für seinen Club, das ist klar, aber in einer vernünftigen Art und Weise. Und das gilt auch mit, oder die, diese Entwicklung haben wir erfreulicherweise auch mit den größeren Clubs in der Region hergestellt. Wenn es um, das eben Verl genannt oder Rödinghausen, die ja auch schon lange Viertligist sind, der SV Lippstadt, der gute Nachwuchsarbeit macht, ebenso wie die eben genannten. Und insofern sind wir da sehr klar in Richtung kooperativer Zusammenarbeit unterwegs, als dass wir uns da betteln, Wie bekommen wir jetzt schnellstmöglichst alle besten Talente im Umkreis zusammen? Da müssen auch Voraussetzungen stimmen bei den Spielern, die manchmal vielleicht ein Jahr besser noch auch beim hiesigen Amateurclub in Paderborn selber aufgehoben sind. Wir haben da diverse Beispiele, wo schlicht und ergreifend darum geht, gut in der Kommunikation zu sein, zu wissen, wer wo spielt, welches Potenzial wo wahrscheinlich ja, zu heben ist und wie man dann damit umgeht. Also in vielen Fällen hat es erfreulicherweise in der Vergangenheit dazu geführt, dass wir, auch wenn er nicht bei uns direkt gespielt hat, wenn er nicht direkt den Wechsel vorgenommen hat, wir den jungen Spielern oder dem jungen Spieler und der Familie eine Begleitung angeboten haben in Form von Austausch, in Form von Trainingseinheiten über die Saison bei uns. Und das hat in der Vergangenheit wirklich erste Früchte getragen, sodass wir dann im Grunde genommen keinen Spieler mehr nicht beim SC Paderborn gesehen haben, der im Umkreis ja, Talent vermuten lässt.
Das heißt, wenn du sagst Kooperation zwischen diesen genannten Vereinen, wenn ich jetzt, ich mache mal ein fiktives, rein fiktives Beispiel, da ist jemand, was weiß ich, der wohnt keine Ahnung, in Paderborn, in Schloss Neuhaus oder so und ist irgendwo auffällig bei einem Verein und dann sagt man, ja, so ganz reicht es vielleicht noch nicht, aber vielleicht spielst du mal eine Runde noch in Delbrück oder ja, bei Lippstadt oder je nach Alter und je nach, ne? Und dann bleibt man so im Kontakt vermittelt und wenn dann der richtige Moment kommt, zieht man den dann in die U16, U19 oder also was, ne? Oder ist das Ganze wesentlich, ich sag mal, rechtssicherer mit schriftlichen Kooperationen oder so? Oder ist das eher so locker, wie ich es beschrieben habe?
Also die Grundlage bildet ja immer die Kommunikation zwischen den handelnden Personen. Und das Blatt Papier ist mitunter wichtig, aber in erster Linie sind die Rahmenbedingungen, falls ein solcher Wechsel beispielsweise stattfindet, klargezogen. Da weiß jeder, wenn so etwas passiert, was denn vom Verband aus angesetzt ist. Wir haben da auch sehr klar für plädiert, dass bei Wechseln von Amateurvereinen ins NLZ, vor allem wenn da eine Erstregistrierung ist, das bedeutet ja in der Regel relativ früh im Lebensalter, dass dann auch der Verein mit einer Ausbildungsentschädigung bedacht wird, der eben diesen Spieler ausgebildet hat und auch die vorherigen Vereine, bei denen er gespielt hat, werden mit einer gewissen Summe bedacht. Insofern heißt kooperative Zusammenarbeit natürlich, dass wir unseren Standpunkt vertreten und dass wir da auch schon klar formulieren, wie wir ausbilden und warum wir jetzt in dem Moment sehen, dass der beste Ausbildungsweg über den SC Paderborn führt. Und gleichzeitig gilt es zuzuhören, denn nicht selten ist es der Fall, dass Spieler sich in ihren Heimatvereinen sehr wohl fühlen, dadurch eine tolle Entwicklung nehmen. Die Heimatvereine auch sehr genau wissen, ja, welche Persönlichkeit da heranwächst und vor allem welches Umfeld wichtig ist für diesen Jungen. Das sind natürlich aktuell oder das sind gerade Idealzustände, die ich beschreibe, dass man da immer das richtige Timing hat. Das kann, also ich wüsste nicht, wer das von sich behaupten kann. Das haben auch wir nicht immer. Und umso wichtiger ist es einfach, sich auszutauschen, wann der richtige Zeitpunkt beispielsweise für einen Wechsel ist zum SC Paderborn und damit dann auch den Jungen und seine Familie ins Zentrum zu stellen, damit das bestmöglich gelingt und wir ja, den idealen Zeitpunkt erwischen.
Die Frage nach dem USP oder nach dem, warum man nach Paderborn und nicht nach Dortmund oder Gladbach gehen sollte, die so ein bisschen hier jetzt das Thema abrunden würde, die stellen wir gleich nochmal am Ende, wenn wir so ein bisschen nach vorne blicken. Also die schiebe ich noch einmal nach hinten. Das ist eigentlich eine gute Frage für den Abschluss der Serie auch, weil ich glaube, das ist gleichzeitig auch so ein bisschen Fazit der Reihe. Wir greifen nochmal ein Thema auf, was so ein bisschen, als wir nochmal nach der ersten Folge so ein bisschen also ein kurzes Nachgespräch gehabt haben, was dann nochmal aufgekommen ist, nämlich du hattest in der letzten Folge erwähnt, dass ein entscheidender Punkt auch die Ausgliederung, also zur KGaA hin, also die Trennung auch zwischen, ich sag's jetzt mal vereinfacht, e.V. oder Nachwuchsarbeit und der Profiabteilung, dass das ein ganz entscheidender Punkt war. Wir haben den hier zu den Zeiten, wo das passiert ist, Oder aus Fansicht wurde das Thema ja eher kritisch auch begleitet, weil ich erinnere mich noch, ich glaube, Martin Hornberger hatte das gesagt, irgendwie so ein Begriff, der geprägt wurde, oder wir haben es ihm angedichtet, ich weiß es nicht mehr. Fresh Money war damals so der Running Gag hier im Podcast, als es darum ging, dass man so ein bisschen Angst hatte, dass halt Anteile veräußert werden und so ein, naja, so Szenarien, die mehrfach auftreten, wie bei 1860 München und so weiter, entstehen könnten, was ja glücklicherweise nicht passiert ist. Und ich finde es deshalb echt gut und es hat mich auch in der letzten Folge überrascht. Und deswegen würde ich da gerne nochmal die Chance ergreifen, mehr darauf einzugehen, dass du sagst, dass diese Professionalisierung dieser Strukturen eigentlich auch ganz wichtig war für die Nachwuchsarbeit und für den Erfolg, wo wir heute stehen. Und du hattest, ich glaube, Thomas Sagel jetzt auch mehrfach indirekt zumindest mal erwähnt. Und ich glaube, auch wenn es um das Thema, wer welche Rolle hat und personelle Nachbesetzung angeht, scheint er ja auch eine Rolle zu spielen. Deswegen lasst uns gerne nochmal auf diesen Punkt 2018 eingehen, wie entscheidend diese Ausgliederung wirklich war für euch. Und vielleicht kannst du das nochmal näher ausführen.
Mache ich gerne. Zunächst einmal, Fresh Money kam nicht von Martin.
Na, okay.
Was
Dann
kann ich hier sehr klar sagen. Also das kam von einer anderen damaligen ja, Führungsperson.
also okay, also dann haben wir es uns nicht ausgedacht. Das ist auch schon mal auch gut,
Nein,
ja.
Fresh Money kam als Begriff vor.
Ja.
Es war natürlich sehr stark aus dem wirtschaftlichen Bereich geprägt, aber es kam nicht direkt von Martin, der ja auch weiterhin eine zentrale Rolle für den SCP spielt. Die Ausgliederung, beziehungsweise ich korrigiere ungern, aber wird das, weil es wichtig ist, nochmal erwähnen. Wir haben durch diese Strukturänderung nicht getrennt, sondern wir haben zusammengeführt. Das heißt, die KGaA beinhaltet rein von den Mannschaften her die Profis natürlich, aber auch die U21, die U19 und die U17. Und alles ab der U16 und jünger, was die Mannschaften angeht, bildet den e.V. gemeinsam mit den Mitgliedern. Und wir zum Beispiel in der Akademie haben alle in Anführungsstrichen Doppelarbeitsverhältnisse. Das heißt, wir sind da nicht getrennt für irgendeinen Bereich unterwegs, sondern sehr, sehr bewusst für den SC Paderborn angestellt und damit auch für beide Bereiche da in den Arbeitsverträgen oder mit den Arbeitsverträgen aktiv. Und gerade weil diese Verbindung so hergestellt wurde, wie sie jetzt uns enorm geholfen hat, habe ich das nach dem letzten Gespräch, unserem Gespräch nochmal erwähnt. Denn die Weiterentwicklung dieser Vereins- und Gremienstrukturen unter der Führung von unserem Präsidenten Thomas Sagel hat schlicht und ergreifend wesentlich dazu beigetragen, Stabilität zu schaffen und professionelle Strukturen aufzubauen. Wenn man sich so zurückerinnert, gab es in der Phase oder mit dem Beginn, wir haben ja über 2017 auch gesprochen, quasi ein Restart hingelegt, ganz, ganz viel zu tun. Der Verein war in einer ganz, ganz schwierigen Lage, in jeglichen Bereichen. Und insofern gab es vor allem auch auf der Basis von dieser Gremienstruktur sehr, sehr viele personelle Entscheidungen, die an den aufgestellten Grundprinzipien entlang, wie ich finde, absolut Früchte getragen haben. Denn wenn man Namen wie Fabian Wohlgemuth, Benny Weber, jetzt Sebastian Lange, Steffen Baumgart, Lukas Kwasniok oder eben Ralf Kettemann ja, stellvertretend nimmt, dann zeigt es, glaube ich, unseren Weg auf. Und wenn man die Kontinuität betrachtet, die Martin Hornberger und jetzt auch Gerrit Denzer mitbringen, dann profitiert eben der gesamte Verein und selbstverständlich auch die Akademie davon. Insofern ist es, glaube ich, sehr wichtig, gerade über diese Zusammenführung dieser strukturellen Abläufe zu sprechen und bewusst nicht von einer Trennung zwischen Verein und KGaA zu sprechen.
Das heißt also, bei meiner Suche, das, was sich ja durch die ganze Podcast-Reihe zieht, nach dem Grund, warum wir die von dir genannten Personen eben, also warum der SCP so ein Magnet für Talente ist oder für, konnte man ja vorher nicht wissen, aber für erfolgreiche Menschen, die uns weiterbringen und sich selbst natürlich auch, die sich so gut entwickeln. Ein Grund dafür ist, sicherlich ein Netzwerk, was irgendwo vorhanden ist. Das ist ja kann ja kein Zufall sein. Das haben wir aber auch in der letzten Folge schon besprochen. Und das andere ist, dass wir nicht mehr abhängig sind von einzelnen Personen, die vielleicht auch natürlich Wilfried Finke über die Jahrzehnte davor, die den Verein weitergebracht haben, sondern dass die Struktur, die dann geschaffen worden ist, auch im Zuge des beinahe Abstiegs in die Regionalliga, dass diese Struktur eigentlich plus das Netzwerk, was in verschiedenen kontinuierlichen Positionen, sage ich mal, gegeben ist. Also es gibt ja haben wir ja auch erörtert in der letzten Folge, dass Loyalität ein wichtiger Faktor ist und man regionale Nähe schätzt und gleichzeitig aber auch viel Fluktuation jetzt vielleicht nicht, aber man hat natürlich Menschen, die sich entwickeln, sie eiern jetzt. Das heißt also, die Struktur hält das eine und das Netzwerk, was vorhanden ist, findet dann immer wieder, auch wenn Personen gehen, passende neue Impulse, Ergänzungen. Kann das so ein Fazit der Reihe sein oder ist das zu vereinfacht?
Ich finde, es ist schon eine Grundlage, wenn wir betrachten, wie gemeinsam mit Ambitionen investiert wurde. Und diese Abstimmung für eben Investitionen benötigen einen guten Austausch, einen vertrauensvollen, engen Austausch, vor allem dann in den Gremien als Ausgangspunkt. Und natürlich dann ja, bei den Verantwortlichen, bei den Entscheidungsträgern, die ja, schlicht und ergreifend immer die Wichtigkeit gesehen haben, in Menschen, in Prozesse, in Infrastruktur zu investieren. Und gezielt und wirklich an den Prinzipien orientiert Verbesserungen hervorgerufen haben. Also es sind Voraussetzungen geschaffen worden, dass auch wir dann, wie ich letztens sagte, die Ausbildung stetig verbessern können. Und wenn in allen Bereichen des wenn in allen Bereichen Verbesserung eintritt und es nachher und gleichzeitig immer wieder zusammenarbeitet und abgestimmt ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit, als gesamter Club erfolgreich zu sein. Und deswegen finde ich das, was du gerade so formuliert hast, als Grundlage, schon passend, ja.
Die Erhöhung der Wahrscheinlichkeiten, das ist ja, das finde ich genial. Habe ich tatsächlich nach der letzten Folge auch schon in meinen Arbeitsalltag integriert, wenn es um Diskussionen gibt, die in zu absolute Themen abgedriftet sind. Dann sage ich, lass uns mal lieber die Wahrscheinlichkeit nehmen. Finde ich super und passt gut. Dann lass uns mal das Thema und ich meine, den Part, bevor ich noch zwei Zuschauerfragen stelle, abschließen mit: Was ist denn jetzt der Unique Selling Point, also das Einzigartige, was den SCP ausmacht, also jetzt fokussiere ich mich wieder eher so auf die sportliche Sicht. Also, ne, ich bin ein 16-jähriger guter Fußballspieler aus, was weiß ich, Wuppertal oder so oder Hagen oder irgendwo aus Nordrhein-Westfalen, aber jetzt nicht so nah an Paderborn. Was sollte mich denn zum SCP bringen? Was hat Paderborn, was Dortmund, Gladbach und Co. nicht haben?
Es geht auch in diesem Fall darum, jetzt nicht die Arbeit der Kollegen oder der Konkurrenten zu bewerten. Ganz explizit dürfen wir, glaube ich, über Glaubwürdigkeit unseres Entwicklungsweges sprechen. Das heißt, wir können mittlerweile belegen, an Beispielen wie Ron Schallenberg, Ilias Ansah, Luis Engels oder jetzt aktuell Lasse Eickel, dass ein Weg hier erfolgreich oder der persönliche Weg hier erfolgreich gegangen werden kann und dass es unterschiedliche Wege gibt, die man beim SC Paderborn eben bis in den Profifußball erfolgreich gehen kann. Und dazu darf ich, glaube ich, behaupten, haben wir ein Umfeld erschaffen, das Entwicklung ermöglicht und genau dann eben so mit unserem Claim, wir entwickeln Zukunft, ja, so übereinstimmt, dass es in der Regel überzeugend ist. Und wir haben zuletzt auch darüber gesprochen, nur wenn jemand überzeugt ist, macht es auch Sinn, dass jemand diesen Weg mit uns geht, damit am Ende des Tages alle nicht nur zufrieden sind, sondern ja auch wirklich Freude haben, Spaß daran haben und eben sich über diese Entwicklung ja auch die Zukunft wieder positiv gestalten lässt.
Das Ja, kombiniert vieles von denen, also gerade auch die menschlichen Aspekte, die auch mehrfach über die Reihe hin betont worden sind. Dann lass uns mal auf die, oder lass uns mal auf die Zuschauerfragen. Eine haben wir ja schon zum Thema Daten beantwortet. Die nächste, würde ich sagen, ist eigentlich, muss ich auch wirklich sagen, jetzt gerade noch mal beantwortet worden. Die kam vom Julius Bambulius, der die These aufgestellt hat, der Abgang von Ayhan Tumani trifft den SCP wie kein anderer der letzten Jahre. Das zeigt zum einen, dass die Folge mit Ayhan, glaube ich, sehr gut angekommen ist und viele ihn wahrscheinlich erst mal kennengelernt haben und dann gedacht haben, Mensch, so ein toller Typ, und dann geht er und dann ist man natürlich schockiert. Ich glaube aber, dass wir in dieser Serie, auch in den Folgen danach, und jetzt auch eben gerade noch mal in den letzten Minuten sehr gut aufgearbeitet haben. Also zumindest fühle ich mich, also ich habe die Angst nicht mehr, sagen wir es mal so. Am Anfang hatte ich sie vielleicht auch noch, aber dass die Struktur das hergibt. Magst du noch irgendetwas dazu, ohne dass wir jetzt das gleiche Thema nochmal wiederholen, noch sagen? Du hast ja auch beim letzten Mal schon ausgeführt, dass ihr intern die Rollen teilweise neu schärft jetzt, um das zu kompensieren. Gibt es irgendwas Neues zu dem Thema noch oder bleiben wir beim Gesagten?
Nein, grundsätzlich entwickelt sich das stetig weiter, genauso wie wir in der letzten Folge auch darüber gesprochen haben, war es eine sehr erfolgreiche Zeit und es ist vollkommen normal, dass sich bei Veränderungen natürlich und erfreulicherweise viele anscheinend auch Gedanken machen in SCP-Paderborn. Nur es bleibt schlicht und ergreifend dabei, wir haben wirklich tragende Säulen im Club und auch in der Akademie, die seit Jahren hervorragende Arbeit leisten. Und wir werden wie immer, auch in der Vergangenheit, auch in Zukunft, darüber kommen müssen, gemeinschaftlich für den SC Paderborn das Beste rausholen zu wollen. Und da wird es auch keine Veränderungen geben im Prozess. Insofern ja, haben wir Veränderungen auf der Tagesordnung und wenngleich ich Verständnis habe, geht es natürlich in Zukunft darum, ja, ein paar Dinge auszuschärfen, die wir in der Vergangenheit ausgemacht haben, als Optimierung oder als zu optimieren. Und insofern sind wir da sehr positiv, was die Zukunft betrifft, wenngleich wir immer wissen, das bedeutet eine Menge Arbeit, nur die wird es beim SC Paderborn auch immer sein.
Ja, ich glaube, wenn man denkt, dass es leicht geht, kann, also, ne, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt solche Dinge auf die leichte Schulter nähme oder nicht die Ambition hat, hart an Dingen zu arbeiten, dann hat man ja wahrscheinlich auch, also dann kann das auch nach hinten losgehen, bei anderen Vereinen vielleicht. Dann haben wir den Kommentar stellvertretend für vier, fünf weitere Zuschriften, die ich jetzt hier zusammenfasse. Und zwar schreibt SCP-Trikots einfach nur mal ein Lob für die tolle Arbeit in der Jugend aussprechen. Habe ich hiermit getan. Also stellvertretend
Dankeschön.
für den, genau. Und er hat dann noch die Frage ergänzt, die ich gleich umformuliere. Er schreibt, mir ist noch eine Frage eingefallen. Wo sieht er sich und den SCP in 5 Jahren? Klassische Bewerbungsgesprächfrage. Ich formuliere die Frage mal erstmal bezogen auf dich. Das ist dann auch eigentlich schon die vorletzte Frage, die wir haben. Du hast eben schon sehr viele aufgezählt. Krösche, Kniat, Tumani. Du hast zuletzt ja auch Christopher John, hieß er, glaube ich, erwähnt, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, der jetzt in der Premier League dann als Co-Trainer aktiv ist. Du bist seit 1999 hier. Wie geht's denn? Also wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Jetzt schließe ich mal an, die Frage.
Ich habe eigentlich gehofft, wir kommen nicht zu so einer Bewerbungsfrage, wenn ich ehrlich bin. Nein, es ist ja in der Tat so, dass ich das relativ erstmal klar benennen kann, warum ich gerne beim SC Paderborn arbeite. Das ist, glaube ich, das Wichtige oder das Wichtigste. Zum einen finde ich hier Menschen vor, mit denen ich zum anderen die Möglichkeit habe, Dinge zu gestalten und ich habe gerade noch überlegt, wo du so ein bisschen Name-Dropping betrieben hast. Ich habe 2009 dann mit Jan Moritz Lichte zusammengesessen, der auch eine entsprechende Laufbahn so ja, außerhalb vom SCP noch jetzt hingelegt hat, jetzt wieder in Gladbach im Trainerstab aktiv ist, vorher bei Man City im Nachwuchs gearbeitet hat. Und da haben wir uns, oder da gab es auch immer mal wieder Gespräche. In vielen Austauschmomenten, warum man seit 99 im Wesentlichen für den SC Paderborn unterwegs ist. Und
Damals
es
schon.
bleibt dabei. Ja,
Also.
es gab jetzt in der Vergangenheit natürlich von Personen auch Rückfragen, gerade weil sich ja auch immer Veränderungen auftun, was einen dazu treibt, dann doch so lange an einem Standort zu bleiben und bei einem Verein. Und ich habe jetzt ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe eben gesagt, zum einen die Menschen, zum anderen die Möglichkeit, eben Dinge zu gestalten und das in einem Umfeld so zu machen, wo ich den professionellen Fußball, die Leidenschaft Fußball vor der Haustür habe. Denn es ist mir auch wichtig, meine Frau, meine beiden Kinder bei mir zu haben. Das ist schon ein Privileg in unserer Branche, das etwa 6 Kilometer vor der Haustür ja, machen zu dürfen. Und das ist auch eine Basis dafür, oder welche mir für den Job, der wie eben besprochen anspruchsvoll ist, beziehungsweise auch die Extrameile erfordert und immer wieder erfordert, dass man da die volle Energie einbringen muss oder kann, die der Job einfach braucht. Und insofern sind da schon einige Komponenten, ja, wo ich dann am Ende des Tages und auch wenn ich dann wieder hier zur Arbeit komme, mit Freude das Ganze mache.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also zum einen, weil ich beruflich oft ins Rheinland pendle. Ist auch nicht schöner dort als hier. Und also so gesehen, ja, das ist alles absolut nachvollziehbar und ist wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich in dieser Branche, vor allem was so Präferenzen und ja, einfach die Entscheidung angeht. Trifft ja jeder für sich, genau, wie er das machen möchte. Dann die Abschlussfrage, die passt jetzt ganz gut. Was ist denn dein größter Traum, den du dir unbedingt mal erfüllen möchtest? Und das kann wirklich, auch wenn es manchen schwerfällt, ich glaube, Eihan ist das sehr schwer gefallen, vom Fußball zu trennen. Das muss nichts sein, was mit Fußball zu tun hat. Das kann auch was völlig Simples, Ausgefallenes sein.
Ja, ich habe das mitbekommen, dass das bei einigen nicht so ganz einfach zu formulieren war.
Ja.
Ich hab's mal für mich so in den Gedanken vorher ein bisschen unterteilt. Also beruflich ist es der Traum beziehungsweise weiterhin der Wunsch, ja, so wie ich es eben erwähnt habe, mit möglichst vielen Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man möglichst viele gute Dinge gestalten und bewegen kann. Vor allem natürlich im Hinblick darauf, was die Aufgabe oder den Auftrag angeht, hier einerseits Fußballer zu entwickeln, die möglichst ja, im professionellen Fußball landen, aber am Ende des Tages auch gute Charaktere sind. Also wenn es das gelingt, dann haben wir und habe ich auch einen hohen Zufriedenheitswert und das würde dann beruflich wirklich ja, Qualität bedeuten und Lebensqualität bedeuten. Wenn ich es privat ausspreche, bin ich sehr, sehr klar. Oder wenn ich privat darüber nachdenke, da wünsche ich mir vor allem Gesundheit für meine Familie, meine Freunde und auch die Menschen, die mir nahestehen. Das Leben hat mir schon gezeigt, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist und dass sich die meisten anderen Herausforderungen, egal wie anspruchsvoll sie auch sein mögen, irgendwie lösen lassen.
Das trifft sicherlich sehr gut und ich finde das interessant, weil als ich Philipp Strenge danach gefragt hatte, was ihn eigentlich so an seinem Job, also was für ihn so die Erfüllung ist, und er sagte ja dann, wenn keiner meckert, ist schon viel gewonnen. Was ich ein sehr gutes, also ja, ein sehr, wie soll ich sagen, eine sehr demütige Zielstellung sozusagen, aber die sehr sympathisch ist. Aber im Endeffekt kann man es auch ein bisschen offensiver sagen, was ich jetzt bei vielen von euch so, die in dem NLZ aktiv sind und gerade, wie gesagt, über die ganzen Jahre mit diesem persönlichen Einsatz, der da reingeflossen ist, eigentlich ist es ja eine Form von Work-Life-Blending. Das ist nämlich ja so ein Begriff, ich weiß nicht, ob du den kennst, vom Andreas Herb, dem relativ bekannten, mittlerweile bekannten Paderborner Unternehmer, hier von MBG, Effekt, Zalitos und sowas, genau. Und das passt jetzt so gesehen nicht ganz zu euch, ne? Weil der postet ja immer, wie er arbeitet von seiner Finca, und sowas und aber eigentlich ja vermitteln will, und das passt ja dann schon wieder, dass er einfach unfassbar Spaß an seinem Job hat. Und für ihn ist es eben nicht arbeiten im Sinne von, oh, ich muss jetzt hier 9 to 5 irgendwie was machen und habe eigentlich keinen Bock, sondern für ihn ist Arbeit einfach so sein Lebensinhalt, aber nicht im Sinne von Arbeit, sondern es macht ihm super viel Spaß und ist erfüllend. Und das habe ich jetzt bei deiner Antwort und bei vielen, die jetzt hier gemerkt, dass diese Arbeit hier schon sehr viel auch Erfüllung beinhaltet. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Teil des Erfolgs, dass man das hier so schaffen kann, so zu arbeiten und dabei Spaß zu haben. Ne?
Ich freue mich, dass wir das so transportieren konnten, und ja, kann einfach nur Danke sagen, dass du uns hier die Plattform gegeben hast, und ich hoffe, ein paar sehr interessante Insights ja, transportieren konnten, die dann auch aufzeigen, dass es ja, wichtig ist, in der Akademie entsprechende Rahmenbedingungen zu geben, damit die Jungs, die hier hinter dem Ball treten, dann auch möglichst in Zukunft erfolgreich sind. Und gleichwohl zeigt es hoffentlich auf, dass wir sehr intensiv daran arbeiten, mit dem SC Paderborn und allen Beteiligten auch in Zukunft erfolgreich zu sein.
Sehr gut. Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden willst? Dann sind wir jetzt, sonst würde ich jetzt gleich abmoderieren. Irgendwas, also du hast ja gerade schon im Prinzip die letzten Worte gesagt. So, irgendeine Frage, irgendwas, was noch raus muss.
Sind wir online?
Ja, wir
Ja,
sind noch online.
ja.
Ich
Ja.
stelle die
Ja.
Frage immer zwischendurch. Ja.
Okay.
Alles noch gut. Also.
Nein, ich habe hoffentlich gerade passende Worte gefunden,
Ja.
die das abrunden. Wenn du damit einverstanden bist, bin ich damit
Ja.
auch fein.
Ja, genau, dann machen wir das so. Dann sage ich wirklich vielen, vielen Dank für die tolle Reihe. Hat mir super viel Spaß gemacht. Also Erkenntnisse waren top und aus den vielen Zuschriften habe ich das auch mitbekommen, dass das ja diejenigen, die sich angehört haben, auch so sehen. Und deswegen viel Erfolg diese Saison in Zukunft und vielleicht hört man sich ja nochmal. Danke,
Gerne auch
Christoph.
bald. Danke dir, Sebastian.